Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Rentengesetz plus Entschließungsantrag. Die Mitglieder des Koalitionsausschusses saßen bis in die Morgenstunden zusammen und haben am Vormittag vor der Presse mitgeteilt, was sie immer gesagt haben. Das von der Bundesregierung geplante Rentenpaket mit der Haltelinie, der Mütterrente und der Aktivrente soll vom Deutschen Bundestag verabschiedet werden. Zusätzlich soll der Reformbedarf des Alterssicherungssystems in Deutschland in einem Entschließungsantrag beschrieben werden. Die sogenannte junge Gruppe in der Unionsbundestagsfraktion hatte sich gegen das Rentenpaket gestellt. Begründung: zu teuer und einseitig zulasten der wenigen jungen Menschen, die die vielen Rentnerinnen und Rentner versorgen müssen. Katharina Hamberger berichtet.
Es war mal wieder eine lange Nacht für die Spitzen von Union und SPD.
Ich bin hier um 2.15 Uhr rausgekommen, aber lang hilft,
sagte CSU-Chef Markus Söder heute Vormittag. Das Signal, das man nach diesem Treffen offensichtlich wiederholt aussenden will: man kommt zusammen.
Es war anstrengend, es hat Freude gemacht, wir kommen zu guten Ergebnissen. Die Koalition ist arbeitsfähig und entschlossen, die Probleme dieses Landes zu lösen,
fasste Bundeskanzler Friedrich Merz den Abend zusammen. Aber nur wenige Stunden nach dem Koalitionsausschuss hat er einen weiteren Termin, der wahrscheinlich auch anstrengend war. Ob er Freude gemacht hat, ist nicht bekannt. Schon um 7 Uhr morgens trafen sich Merz, Unionsfraktionschef Jens Spahn und Kanzleramtschef Thorsten Frey mit der jungen Gruppe in der Unionsfraktion, um ihnen die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zu präsentieren. Die jungen Abgeordneten, bei Beginn ihres Mandats alle 35 Jahre und jünger, kämpfen seit Wochen für Änderungen am Rentenpaket der Koalition. Die Sicherung des Rentenniveaus bei 48% bis 2031 wollen sie zwar mitgehen, aber nicht, dass im Anschluss dieses künstlich erhöhte Niveau als Ausgangswert für die weitere Berechnung der Rente genommen wird, weil sie hohe Folgekosten befürchten. Aber dass es eine Änderung am geplanten Rentenpaket von Arbeitsministerin Bärbel Baas geben könnte, hat der Koalitionsausschuss nun final ausgeschlossen. Stattdessen haben die Spitzen von Fraktionen und Parteien einen Entschließungsantrag vorgelegt, der weitgehend dem entspricht, was unter anderem Friedrich Merz schon beim sogenannten Deutschlandtag der Jungen Union skizziert hat. Nämlich, dass die Rentenkommission schon früher als geplant eingesetzt werden soll.
Und zwar eine Reformkommission, die bis spätestens zum Ende des ersten Halbjahres 2026 ihre Vorschläge vorlegen soll, auf deren Basis wir dann anschließend eine umfassende Reform des gesamten Altersversorgungssystems der Bundesrepublik Deutschland auf den Weg bringen. Wir werden die drei Säulen zueinander neu gewichten, die gesetzliche Rentenversicherung als die große Säule, aber auch mit einer sehr viel stärkeren Betonung der privaten Altersversorgung und der betrieblichen Altersversorgung. Vorsorge als kapitalgedeckte Versorgungssysteme.
So Merz. Auch hat man in den Text bereits Arbeitsaufträge für diese Kommission formuliert. So soll sie sich unter anderem mit der Frage des Renteneintrittsalters beschäftigen, auch damit, ob weitere Gruppen in die gesetzliche Rentenversicherung mit einbezogen werden und mit der, wie es in dem Papier heißt, Einführung eines Nachholfaktors zum Abbau des Ausgleichsbedarfs infolge der Haltelinie. Vor allem das dürfte sich auf die Forderung der jungen Gruppe beziehen. SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil betonte, man sei sich gestern einig gewesen, dass das Rentenpaket mit unter anderem Mütterrente und Haltelinie der Anfang sei.
Und dass die Rentenkommission nicht eine Laberrunde sein wird, sondern eine Runde sein wird, die Entscheidung trifft für eine grundsätzliche Reform der Rente.
CSU-Chef Markus Söder versprach der jungen Gruppe in der Unionsfraktion eine zentrale, prägende Rolle in der Rentenkommission, machte aber auch deutlich, wohl auch in Richtung der jungen Abgeordneten, man setze nie 1:1 alles um, was man sich wünsche.
Aber das ist Demokratie. Aber man kann unterm Strich sagen, lohnt sich's nicht. Ich fand, das lohnt sich sehr.
Ob das die junge Gruppe auch so sieht, ist noch nicht klar. Bislang gibt es keine abschließende Entscheidung, ob sie oder zumindest ein Teil dem Kompromiss zustimmen wird. CDU-Chef und Kanzler Merz gab sich optimistisch, er rechne mit einer breiten Zustimmung. Auf der Tagesordnung des Koalitionsausschusses stand jedoch nicht nur das Rentenpaket, sondern unter anderem auch eine Novelle des Baugesetzbuches und eine Förderung für E-Autos und Plug-in-Hybride für Haushalte mit einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro oder weniger. Auch bei der Frage EU-Verbrenner aus hat man sich auf eine Linie geeinigt, die heute noch in einem Brief an die EU-Kommission formuliert werden soll, nämlich dass neben reinen E-Autos auch Plug-in-Hybride, hocheffiziente Verbrenner und auch sogenannte Range-Extender weiter zugelassen werden sollen.
Unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger und am Telefon ist der Politikwissenschaftler und Publizist Albrecht von Lucke. Er schreibt für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Heinemann.
Herr von Lucke, ein verbindliches Gesetzespaket und ein unverbindlicher Entschließungsantrag. Wer hat sich durchgesetzt?
Naja, durchgesetzt haben sich zunächst einmal, und das war das Bemerkenswerte dieser Runde, die drei, die heute ja alle als die Spitzen dieser Koalition geeint waren und geschlossen waren, entschlossen vor allem waren, gemeinsam Geschlossenheit zu demonstrieren und zu sagen, wir setzen das beschlossene Gesetz so durch, den Entwurf, wie wir ihn beschlossen haben. Das heißt, die eigentliche Konfliktlinie verläuft nicht zwischen den dreien, die sich heute geeinigt gezeigt haben, sondern zwischen denen, die nicht am Tisch saßen. Das war die junge Gruppe. Also, die werden natürlich nach wie vor ihre Einwände haben. Die werden in den nächsten Tagen diskutiert werden, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sich letztlich die SPD an dem Punkt, der heute diskutiert war, hart gezeigt hat, gesagt hat, wir bleiben bei dem Beschluss, den wir getroffen haben, ungeachtet der Einwände der Jungen. Insofern könnte man sagen, die SPD hat sich durchgesetzt. Aber der Kanzler, wie auch Markus Söder, der CSU-Chef, waren letztlich der gleichen Ansicht. Und insofern werden die entscheidenden Verhandlungen jetzt in den nächsten Tagen mit den Jungen geführt werden, die weiter ihre Einwände geltend machen werden.
Innerhalb der Unionsbundestagsfraktion, warum ist die nach der Causa Brosius-Gersdorf schon wieder ein Risiko für die Regierung?
Weil wir es mit einer ganz, ganz schwachen, und das ist der Kern des Problems, autoritätsschwachen Regierung zu tun haben, in doppelter Hinsicht. Es wirken die Schwächen dieser Koalition, die sich in dem ganzen vergangenen Jahr aufgetan haben, fort. Die Tatsache hat ihren Kernursprung in der Schwäche der Regierung schon im Wahlausgang. Eine ungemein schwache SPD mit nicht einmal 16%, eine Kanzlerpartei aber, die auch nur 28% gemacht hat, übrigens auch aufgrund des Versagens des Kanzlers im Wahlkampf, der die AfD gestärkt hat und nicht die CDU-CSU, weil die falschen Felder bespielt wurden, nicht die wirtschaftliche Stärke der Union, auch des Kanzlers, sondern Migration, das Kernthema der AfD. Das hat sich über die Causa Brosius-Gersdorf, wo die SPD eine empfindliche Schlappe erlitten hat, ihre Kandidatin aufgrund des Versagens der CDU-Fraktion, vor allem von Herrn Spahn, nicht durchsetzen konnte, hat sich fortgesetzt bis heute, wo die SPD natürlich jetzt in der Rentenfrage aus zwei Gründen hart ist. Sie will nicht noch einmal eine zweite Schlappe erleiden, wie im Fall Brosius-Gersdorf, wo ihre Kandidatin nicht durchkam. Und die Rente ist für die SPD sowas wie ein Identitätsmerkmal. Und insofern zeigt sich die doppelte Schwäche einerseits einer SPD, die ihre Position stark macht, aber auch eines enormen Autoritätsverlustes sowohl der CDU-Fraktion mit Jens Spahn, aber auch des Kanzlers, der nun seine Stärke gegenüber der eigenen Jungen Union geltend machen muss, die bekanntlich die Sperrminorität von 12 Stimmen leicht überspringen könnte, weil es 18 Junge sind, die eigentlich im Kern nach wie vor gegen dieses Gesetz sind.
Herr von Lucke, Lars Klingbeil hat heute gesagt, die Rentenkommission werde keine Laberrunde sein. Über welche Beinfreiheit wird diese Kommission verfügen?
Die wird sie haben, das glaube ich durchaus. Und ich will auch deutlich machen, dass ich davon ausgehe, dass dieses Gesetz jetzt durchkommt. Denn es geht ja wirklich um eine ganz grundsätzliche Frage. Die grundsätzliche Frage, die jetzt im Raum ist, kommt es tatsächlich über ein solches Gesetz zum Schwur, ja möglicherweise zum Ende dieser Koalition. Das würde dann tatsächlich an Weimarer Verhältnisse erinnern, wo bekanntlich die letzte parlamentarisch grundierte, parlamentarisch gefestigte Regierung, die Regierung Müller des SPD-Kanzlers, an 0,5% Erhöhung der Arbeitslosenversicherung gescheitert ist. Das darf sich nicht wiederholen. Das werden auch die Jungen begreifen. Insofern hat Lars Klingbeil heute klug gesprochen, indem er sagte, unsere Konzession, unsere Bereitschaft besteht darin, ja, wir werden im nächsten Jahr ein viel grundsätzlicheres Paket schnüren. Das war gewissermaßen die Hand, die er den Jungen in der Union gereicht hat. Und der Kanzler hat Gleiches gesagt, indem er sagte, mit großem Versprechen, was ja durchaus immer wieder bei Friedrich Merz auftaucht, ohne dass er es immer einhalten könnte. Er hat gesagt, wir werden in einem Jahr uns hier wiedersehen mit einer großen, grundlegenden Rentenreform. Das ist das Versprechen, das zugunsten der Jungen im Raum ist. Und aufgrund dieser Basis werden sich manche mit der Faust in der Tasche sagen, wir stimmen diesem Gesetz zu, um auf diese Weise die Koalition nicht möglicherweise nach nicht einmal einem Jahr zum Scheitern zu bringen.
Das eine ist konkret, das andere noch nicht. Markus Söder hat ja selbst gesagt, mit Blick auf die SPD-Haltelinie habe in der Union keiner Hurra gerufen. Und das gilt umgekehrt natürlich genauso für die CSU-Mütterrente. Inwiefern passt diese Sozialpolitik zur Zeitenwende?
Es passt vieles nicht. Und das ist das Problem dieses Beschlusses. Das ist ein klassischer Formelkompromiss. Übrigens genauso wie im Feld der Wehrpflicht. Jeder, der sich mit der Materie der Wehrpflicht beschäftigt, weiß, dass das eine rein vorübergehende Lösung ist, die in keinster Weise den historischen Voraussetzungen gerecht wird und ist den wir gegenwärtig ausgesetzt sind. Das Gleiche hier auf dem Feld der Rente. Man hat sich zu einer kleinen Lösung übrigens mit starken Berücksichtigungen auch des CSU-Interesses, Thema Mütterrente, entschlossen. Es werden also die jeweiligen Parteiinteressen berücksichtigt, aber der große Wurf ist wieder einmal verschoben worden. Und das wird die große Leistung sein, die diese Koalition im nächsten Jahr zu vollbringen hat. Der große Zweifel allerdings, der an diesem Punkt angebracht ist, ist die Frage, ob das gerade mit Blick auf das nächste Jahr gelingen kann. Denn da werden mit Blick auf die Landtagswahlen, die zu schlagen sein, die Fliehkräfte in der Koalition eher größer werden. Wir werden mit Blick auf die großen Landtagswahlen, vor allem im Herbst, die enorme Herausforderung der CDU gegen die AfD in Sachsen-Anhalt bestehen zu müssen. Wir werden eher eine harte Interessenpolitik der jeweiligen Parteien in der Koalition zu befürchten haben und nicht die große gemeinsame Linie. Das ist die Sorge, die man haben muss. Das wird auch die Sorge der Jungen sein, dass sie sich jetzt auf das Wort eines Kanzlers, eines Vizekanzlers verlassen muss. Ungeachtet der Tatsache, dass die Fliehkräfte das Interesse der jeweiligen Selbstprofilierung zweier schwacher Koalitionspartner, SPD, aber auch CDU, CSU, eher im nächsten Jahr dazu tendieren werden, nicht gemeinsam am gemeinsamen großen Strang zu ziehen, sondern eher wieder kleinteilig Interessenpolitik für sich jeweils alleine zu machen. Das ist die Gefahr. Und darauf muss jetzt die junge Gruppe hoffen, dass sie, auch wenn sie Ja sagen wird in der nächsten Woche, davon bin ich überzeugt, weil das ist eine verantwortungsethische Entscheidung, die sie dazu veranlassen wird, die Koalition nicht platzen zu lassen. Aber sie wird sich auf das Wort des Kanzlers wie des Vizekanzlers und natürlich auch von Markus Söder verlassen müssen, dass im nächsten Jahr dann doch eine grundlegende Reform kommt.
Sie haben auf die Wahlen im kommenden Jahr geblickt. Die Einigung jetzt des Koalitionsausschusses wurde ja am Ende der Haushaltswoche erzielt, die geprägt war von der Auseinandersetzung zwischen den Fraktionen der Mitte und den weiter rechts und links stehenden. Die Rednerinnen und Redner der AfD haben sich ja einmal mehr schwer damit getan, Russlands und Putins Verantwortung für den Krieg zu benennen. Die AfD möchte, dass Deutschland in Russland wieder Gas kaufen soll, wohl wissend, dass Moskau damit den Krieg und die mutmaßlichen Kriegsverbrechen finanziert. Halten Sie den Vorwurf der Regierungsparteien für berechtigt, dass die AfD vor allem die Interessen des Kreml-Regimes vertritt?
Ja, ganz eindeutig. Jedenfalls verfolgt sie eine Politik, die mit der Adenauerschen, überhaupt auch der Westpolitik, auch der SPD, die SPD dann spätestens mit Godesberg und der großen Rene von Herbert Wehner übernommen hat, eine Orientierung einer klaren Verankerung im Westen, dass die AfD diese Politik aufgeben will. Sie ist so eindeutig russlandorientiert. Denken wir nur an das Wort von Herrn Kupala, das unsägliche Wort: Ich habe ja nichts gegen Wladimir Putin. Wladimir Putin hat mir nichts getan. Die Polen können genauso gefährlich sein. Ein Irrwitz, wenn man sich das überlässt. Eine permanente Leugnung der Gefahr aus Russland. Ja, letztlich eigentlich die Vorstellung, vielleicht ein ganz anderes Modell für Europa im Kopf zu haben. Ein gemeinsames Modell Russlands, einer eurasischen Vision gemeinsam mit Deutschland. Das wird in Zukunft hoffentlich, kann man nur sagen, eine intensive Auseinandersetzung sein. Denn es ist ja nicht nur so, dass die AfD diese Lockerungsübung, sage ich einmal, in Richtung Koalitionsbereitschaft gemeinsam mit der CDU in dieser Woche entwickelt hat. Es gibt eben auch mittlerweile interessierte Kreise in der Wirtschaft, die sagen, wenn es alles nicht läuft mit dieser Koalition, dann müssen wir uns auf die AfD einlassen. Das, was die Familienunternehmen, Frau Ostermann, angekündigt hat, das sind Zeichen dafür, dass es auch aus der Gesellschaft, auch aus der Wirtschaft Bereitschaften gibt, die AfD salon- und regierungsfähig zu machen. Und das wird man, so hoffe ich, im nächsten Jahr in harten Auseinandersetzungen mit der AfD deutlich machen, dass es ein völlig anderes außenpolitisches Modell ist, was diese Partei im Schilde führt, wie übrigens auch ein Modell im Innern, das alleine mit einer Vorstellung einer Rente von 70%, die, ich möchte mal erklärt bekommen von der AfD, die auf der anderen Seite Steuern senken will, die andere Erleichterungen macht im Wirtschaftsbereich, wie das zu Wege gebracht werden soll, das möchte man erklärt wissen. Das ist ein Feld der Auseinandersetzung, was hoffentlich diese Regierung im nächsten Jahr stärker anreißt, anstatt sich immer vergeblich auf dem Feld der Migration alleine behaupten zu wollen und damit Versprechungen macht, die letztlich von der AfD ihr immer wieder vorgehalten werden, diese Regierung sie wahrscheinlich gar nicht einhält. Ich sage vor allem das Versprechen, große Abschiebungen vorzunehmen, die, wie wir wissen, kaum machbar sind in dem Umfang und letztlich der AfD immer nur einen Trumpf in die Hand spielen.
Der Publizist Albrecht von Lucke, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen, Herr Heinemann.